rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tasky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist unsere 50. Sonderfolge. Und ja, was für ein Zufall. Wir haben unsere Jubiläums-Sonderfolge erreicht und der VfB gewinnt zum ersten Mal nach 18 Jahren, ich hätte beinahe 28 gesagt, aber es waren 18 Jahre wieder einen Titel, zum ersten Mal seit 28 Jahren den DFB-Pokal. Das war aber nicht die ganze Saison, sondern über die wollen wir heute sprechen, über die Champions League, über die Bundesliga und natürlich auch über den Pokal. Wir hatten im Winter schon einen Hinrundenrückblick und jetzt kommt der Rückrunden- und Saisonrückblick. Und mit wir meine ich zum einen von rund um die Brust in der Andreas. Hi. Andreas, hi.
Schönen guten Abend.
Und vom Brustring-Talk, weil mit denen machen wir traditionell unsere Saisonvorschau und unsere Hinrunden- und Rückrunden-Rückblicke. Die Jasmin, hi.
Hallo.
Und den Jens, grüß dich.
Hallo.
Ja, bevor wir jetzt auf diese Rückrunde vom Zurückblicken auf die Hinrunde, haben wir schon im Winter zurückgeblickt. Wir haben in unserem Podcast schon drüber gesprochen. Jasmin, Jens, wie fühlt ihr euch als Pokalsieger? Was bedeutet euch dieser Pokalsieg? Jasmin, fang mal an.
Sehr viel an sich. Beim letzten Pokalsieg kann ich mich nicht mehr aktiv dran erinnern. Von dem her ja etwas sehr Besonderes, wo ich jetzt am Anfang der Saison mit dem, wie wir in die Saison gestartet sind, jetzt nicht unbedingt so damit gerechnet hätte, weil man ja schon in der Saison davor eigentlich gesagt hätte, dass es die verpasste Chance ist und dass wir dann wieder so weit kommen, in Berlin stehen und es gewinnen. Ja, sehr cooles Gefühl nach eben dieser sehr bewegten Saison.
Jens?
Ja, also unbeschreiblich, weil du hast gerade schon im Intro gesagt, seit 18 Jahren keinen Titel gewonnen. Kann man sich ungefähr ausrechnen, wie oft man als VfB-Fan sowas erlebt. Und dann dieser Pokalsieg in Berlin, vor allem mit dem Hintergrund, dass du ja die zwei Endspiele davor gegen Nürnberg und gegen Bayern verloren hattest. Mhm. Das hat es bei mir nochmal verstärkt, sondern auch ja das Halbfinale unter Hoeneß schon, das dann, wo das Finale zwischen der Relegation gelegen wäre, damals gegen Frankfurt, wo man ja auch kurz davor war, damals gegen Leipzig gespielt hätte, was wahrscheinlich weniger attraktiv gewesen wäre. Jetzt auch noch mit dem Gegner Bielefeld, war einfach alles rund, alles perfekt.
Ja, ja. Und ich finde auch, man hat sich so ein bisschen im Nachhinein für die sehr gute Vorsaison belohnt, in der man ja leider ohne Titel blieb, weil Leverkusen halt so eine Freak-Spielzeit hatte. Deswegen, ja. Wir wollen auch über das Pokalfinale reden, das kommt aber ganz am Schluss. Wir reden erstmal über insgesamt 24 Pflichtspiele, die der VfB bestritten hat zwischen dem 12. Januar und dem 24. Mai, dem Tag des Pokalfinals. Und wir hatten im Hinrundenrückblick schon drüber gesprochen, dass der VfB da irgendwie 25 Pflichtspiele gemacht hat. Ich hätte gedacht, das wären weniger in der Rückrunde gewesen, waren es aber irgendwie gar nicht. Also klar, da kamen dann noch die zwei Spiele von der Hinrunde dazu und dass er halt beim Pokal bis ins Finale durchmarschiert sind, aber es waren dann doch gar nicht so viele, wir hatten nur wesentlich weniger, es war glaube ich über einen längeren Zeitraum gestreckt und wesentlich weniger englische Wochen. Und genau, wir wollen jetzt über die Spiele sprechen, wir werden dann später noch so ein bisschen die Saison in Zahlen resümieren, vielleicht auch ein bisschen gucken, okay, was war gut, was war nicht so gut, ihr habt uns auch Fragen geschickt, vielen Dank dafür. Und ansonsten, und danach besprechen wir noch ein paar Themen, die sonst neben dem Platz in diesem Halbjahr passiert sind. Den zweiten Teil, den hört ihr dann beim Brustring-Talk. Da geht's um den Kader und ein bisschen den Ausblick auf die Sommerpause. Ihr könnt euch auch erst die Kader-Bilanz euch anhören und dann hierher zurückkommen. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber wir starten jetzt mal, würde ich sagen, in die Hinrunde. Und das Testspiel gegen Ajax überspringe ich jetzt mal. Es ging eigentlich sehr gut los, diese erste Woche. Andreas, haben wir eigentlich gedacht, so jetzt, also wir sind beide in die Winterpause gegangen mit dieser ärgerlichen Heimniederlage gegen St. Pauli und sind dann in die neue Woche gestartet, waren so ein bisschen unsicher, wie geht es jetzt los, kommt jetzt der große Downfall. Und dann gewinnst du 1-0 in Augsburg, 2-1 gegen Leipzig und 4-0 gegen Freiburg. Und es passte irgendwie alles. Undav trifft gegen Augsburg zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder. Brun Larsen und Woltemade, also Brun Larsen als Neuzugang, schießt direkt ein Tor. Woltemade fängt auch, trifft immer mehr. Beim 4:0 hast du halt gegen Freiburg, wo du im Hinspiel noch nicht so gut ausgesehen hast, machst du einfach zu Hause 4:0 weg. Und der VfB stand nach 18 Saisonspielen auf Platz 4, 5 Punkte vor Platz 7. Andreas, wenn du dich noch so zurückerinnerst, wie war so dein Gefühl damals, als dich die Saison anging?
Ich hatte tatsächlich ein sehr gutes Gefühl. Ich habe gedacht, jetzt beißen wir uns oben fest und könnten vielleicht doch nochmal Champions League spielen. Gerade nach dem 2:1 gegen Leipzig und 4:0 gegen die Freiburger, was jetzt im Nachhinein gesehen ja echt eine brutale Leistung ist, wenn man sieht, wie die Freiburger diese Saison abgegangen sind. Mhm. Also ich war auf jeden Fall sehr, sehr optimistisch und ich war, glaube ich, voller Vorfreude auf das Spiel gegen Slovan, Bratislava. Und ich dachte, ja komm, Bratislava und Paris knacken wir. Paris ist nicht in so einer guten Form. Ja. Und ja. Und ich habe dann noch angefangen, auf Social Media ein bisschen damit anzugeben. Ich glaube, das war der Fehler. Aber ich glaube, ich war nicht der Einzige.
Ich glaube auch, du warst schuld. Ja, ganz klar. Ja. Also gerade, Jens, was ich ja gerade spannend fand, ist dieses 2:1 gegen Leipzig, weil wir hatten ja schon, das war ja das Hinspiel, genau, wir hatten letzte Saison das Rückspiel gegen Leipzig schon gewonnen, relativ deutlich. Jetzt wieder gewonnen, wir kommen auch noch auf zwei weitere Spiele gegen Leipzig. Das war jetzt ein Heimspiel, aber so ein bisschen verliert Leipzig langsam seinen Horror. Also ich meine, dafür, dass wir da jahrelang kein Tor geschossen haben, sind die in letzter Zeit doch relativ leicht zu schlagen, habe ich das Gefühl.
Ich glaube, Leipzig ist so ein Team, es gibt ja so einige Mannschaften, die Hoeneß irgendwie liegen und Leipzig gehört da ziemlich sicher dazu. Ich glaube, bis auf die eine ganz schwache Halbzeit in der Vorsaison, die zweite Halbzeit, wo du dann richtig unter die Räder geraten bist, dort hat Hoeneß gegen Leipzig eigentlich immer eine richtig gute Idee, einen richtigen Plan gehabt, streckt sich jetzt über alle Spiele fast. Also wenn du die Jahre davor dir anguckst, da konntest du das Spiel ja quasi, musst es gar nicht anschauen, weil du wusstest eigentlich, bis auf vereinzelt mal ein glückliches Unentschieden, haben wir ja nie Land gesehen gegen Leipzig und das Spiel war so ein bisschen sinnbildlich, weil es ja eigentlich auch bis zur Halbzeit gegen uns lief eigentlich. Nach der Pause dann, wo das Spiel dann drehst, gut, die Schlussphase war dann tatsächlich sehr skurril, in doppelter Überzahl.
Ja.
Aber ja, insgesamt scheint es tatsächlich so zu sein, solange Hoeneß bei uns ist, dass wir gegen Leipzig auf einmal einen richtigen Plan haben.
Ja. Also ich kann es mir daran erklären, dass dieses Rasenball-Fußball einfach mittlerweile so aus der Mode ist und Leipzig das dennoch versucht, weil sie das einfach nicht anders gelernt haben. Und das, was Hoeneß spielt, diesen Ballbesitz-Fußball, war ja die Antwort darauf, auf diese Leipziger Fußballschule. Und ich kann mir dadurch vorstellen, dass wir Leipzig da auch schlagen konnten und weil Leipzig halt nicht mehr die Qualität hat, die sie früher haben. Also ja, Openda, Sesko sind gute Spieler, aber ich glaube sonst viel gute Spieler. Also früher waren die auf jeden Fall besser. Und es ist komisch, dass wir diese Rückrunde gleich zwei Spiele hatten, wo wir doppelte Überzahl hatten.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade schon das 4:0 gegen Freiburg angesprochen, der VfB dann irgendwie die Saison mehr als die Hälfte rum, also ein Spiel, die Hälfte plus ein Spiel und auf Platz 4. Und ich hatte so das Gefühl, okay, also es wird trotzdem schwierig, in die Champions League zu kommen. Aber ich habe gedacht, also nach der Woche, also ja, da kommen auch noch schwerere Gegner, die kamen ja dann auch mit Leverkusen und Bayern und Dortmund, da gab es ja noch ein paar schwere Gegner. Aber ich hätte zu dem Zeitpunkt jetzt nicht erwartet, dass wir am Ende der Saison auf Platz 9 stehen. Jasmin, wie ging es dir?
Nee, also hätte ich auch nicht, weil es lief ja überraschend gut, weil vor der Saison haben alle gewarnt mit Mehrfachbelastung und man hat ja auch gemerkt, wie stressig dann doch Champions League war oder es einfach Back-to-Back war mit den ganzen Nationalspielern. Die hatten ja wirklich nie eine Ruhe. Und dann hat man es ja schon ahnen können oder ja, lief es überraschend gut und dann hätte ich nicht gedacht, dass es dann, sag ich mal, so ein Loch am Ende gibt, besonders wenn wir jetzt, kommen wir ja gleich noch drauf, dann wo die nächsten dann beiden Champions League Spiele anstehen, wie es dann ausgeht. Aber eigentlich dann mit der Winterpause, wo du ein paar Tage mal frei hattest und dann auch den Ausblick, dass es gegebenenfalls weniger wird, ja, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es so ist, weil die bis dahin ja wirklich gut durchgekommen sind. Da war ja wirklich ein Spiel, wo es eigentlich einfach gar nicht lief, war St. Pauli damals im Dezember. Aber ansonsten gerade und dann auch gegen so Mannschaften wie Leipzig wieder zu gewinnen, Freiburg dann wirklich so klar auch zu schlagen, das waren ja nicht dann einfach Zufallstreffer oder Zufallssiege, sondern es war gut rausgespielt. Es war der VfB in zumindest in Teilen oder noch, es war noch viel von der Saison davor einfach zu sehen, wie wir den VfB inzwischen dann kannten.
Ja, na, ja. Ja, und dann ging es weiter mit dem nächsten Sieg zunächst mal bei Slovan Bratislava, wo wir uns eigentlich, glaube ich, relativ sicher waren, dass wir auch mit dem Lauf, den wir hatten, dass wir auch die schlagen, also musstest du meiner Meinung nach auch schlagen, und vor allem ging es da darum, sich dann in die Position zu bringen, gegen Paris überhaupt noch ein Endspiel zu haben, weil letztendlich, wenn man auf die Champions League Saison schaut, hatte man sich ja vor allem durch dieses Belgrad-Spiel so ein bisschen in die Scheiße geritten, weil da, glaube ich, jeder mit 3 Punkten gerechnet hat und die fehlten dir dann halt an dem Punkt. Und dann fuhren wir nach Mainz am Wochenende, also unter der Woche Bratislava und dann am Wochenende Mainz, und da hat der VfB 0-2 verloren, Jens, und konnte irgendwie die Intensität der Mainzer überhaupt nicht mitgehen. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen überraschend, nach dem Spiel gegen Slovan, wo wir eigentlich unsere Überlegenheit ja ausgespielt haben. So im Nachhinein denke ich mir, ja, auch da hast du schon so ein bisschen die Spannung vermissen lassen, weil du hättest der Slovan auch 5-6 Tore einchecken können. Aber ich habe bei Mainz noch gedacht, okay, das ist jetzt halt so der Ausrutscher, den wir uns mal nach einer guten Serie erlauben. Hast du es auch damals so empfunden oder dachtest du, oh, das... Hast du da mehr Unheil am Horizont aufziehen sehen?
Nee, also genau in die Richtung, wo du gerade sagst. Also das Spiel war ja wahnsinnig frustrierend, weil Mainz uns da richtig körperlich komplett dominiert hat in dem Spiel. Also kann ich mich noch relativ gut dran erinnern. Das war ja kaum auszuhalten. Da war bist ja gut ins Spiel reingekommen damals mit der Chance auch, glaube ich, von UNDAF gleich zu Beginn, wo du in Führung gehen kannst, und danach ja komplett von Mainz dominiert worden in dem Spiel. Aber wie du gerade gesagt hast, ich habe es zu dem Zeitpunkt auch nach dem Start so ein bisschen ähnlich wie das St. Pauli-Spiel vor Weihnachten dann als Ausrutscher bei dem engen Terminkalender dann einfach auch ein bisschen Kraftlosigkeit in der Hinsicht betrachtet damals.
Na, Jasmin, hast du das Gefühl, dass man da zu viel Fokus schon auf dieses Paris-Spiel gelegt hat, weil das wurde ja auch massiv gehypt und offensichtlich auch die Mannschaft massiv gehypt auf dieses Paris-Spiel und die Chance, da irgendwie in diese Zwischenrunde einzuziehen.
Ja, das wollte ich gerade auch noch eigentlich sogar schon bei auf Jens antworten, dass genau das halt eben genau in diesem Sandwich lag, wo es um alles ging. Selbst Bratislava war man sich davor klar irgendwie sicher, aber es war halt trotzdem der VfB, der dann auch davor 5-1 verloren hatte in der Champions League. Und dann war halt wirklich dieser Fokus auf Paris, dass es da um alles ging und dass du ja eigentlich auch noch eine Chance gehabt hättest oder du hättest weiterkommen können mit der Konstellation, war dann vielleicht nicht mehr so klar, aber ja, deswegen war es auch damals so ein bisschen noch, ich sag mal, blöd gesagt, vielleicht die Ausrede, ja, das war der Fokus eben auf Paris dann.
Wenn wir auf dieses Spiel mal blicken, Andreas, das war, glaube ich, für uns alle relativ ernüchternd. Es stand relativ schnell 3-0, der VfB gab eine doofe Ecke her, die fiel ins Tor, dann ging Barcola einfach, lief einfach Wagnermann weg, stand 2-0 und dann auch noch Dembele mit dem 3-0. Da war eigentlich relativ schnell klar, dass sich PSG jetzt nicht darauf einlässt, dass wir mit dem Unentschieden beide weiterkommen. Ganz überraschend. Und dann hat man auch noch so ein bisschen hin und her gerechnet. Dann führte auch noch Zagreb gegen Flachmichtod. Also dann war noch so ein bisschen Hoffnung, aber irgendwann war klar, okay, das reicht nicht für die Playoffs. Denkst du mal, wie ging es dir? Wie enttäuscht warst du nach diesem 1-4 gegen Paris?
also an dem Tag selber relativ frustriert, weil ich das in der Form damals nicht habe kommen sehen. Ein bisschen naiv natürlich auch, muss man zugeben, weil Paris ja schon so, wie soll man sagen, auch die Berichterstattung ging ja damals auch schon so in die Richtung. Paris hat sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert in der Liga-Phase. Wenn du es jetzt rückblickend siehst, kannst du es besser einordnen. Aber klar, damals war das natürlich so ein bisschen Hoffnungsschimmer, dass man Paris zu Hause mit unserer Heimstärke, die damals ja schon noch sehr nachhaltig da war, auf jeden Fall vor Probleme stellen können, dass es dann nach einer halben Stunde quasi rum ist. Das habe ich tatsächlich in der Form nicht kommen sehen damals.
Also ich auch, fand, ja, das ist ganz vielleicht, also nur mir ging es so, dass es vielleicht nicht so hart war, wie wenn es irgendwie in der 89. Minute durch irgendein Tor von irgendeinem Parallelspiel gegangen wäre, sondern es war dann einfach klar in dem Spiel, dass der VfB nicht in die Champions League gehört. Auch wenn es hart war, das so dann zu realisieren, aber lieber, sag ich mal, Pflaster ab, als wenn es dann wirklich in der letzten Minute durch, von mir aus, sei es wie damals bei Meira gegen Chelsea, irgendwie so ein Tor gefallen wäre. Ja, plötzlich trotzdem blöd, weil man eben auch im Nachhinein trotzdem die Chance hätte, noch zumindest eine Runde weiterzukommen. Man war ja nicht wirklich weit entfernt.
Also ich finde es jetzt hart zu sagen, dass der VfB jetzt nicht in die Champions League gehört. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit 0 Punkten aus 8 Spielen oder 3 Punkten aus 3 Spielen, 8 Spielen rausgegangen sind, sondern wir sind ja relativ knapp mit 1 Punkt, lass es 2 Punkte sein, ausgeschieden. Wir haben 1 Punkt weniger geholt als Man City, 2 Punkte weniger als Juve und mit 3 Punkten mehr wären wir an Paris vorbei. Also ja.
Also ich würde auch sagen, der VfB gehörte vielleicht nicht unbedingt in diese Playoffs.
Ja, wir haben uns tapfer geschlagen. Also.
Es war vielleicht falsch formuliert. Das war jetzt eher genau bezogen an dem Abend, hatte ich einfach, oder das Gefühl, aber generell, das hatte ich ja dann danach auch gesagt, dass es halt, dass du eben halt trotzdem eigentlich nicht weit weg gewesen wärst, wenn du auch nur einen Punkt geholt hättest in Bukarest, dann hättest du es auch geschafft gehabt. Und da sind wir uns relativ einig, dass du dann über die Playoffs vermutlich nicht hinauskommen wirst. Aber du warst trotzdem in dieser Ligaphase nicht weit weg, zumal ja auch immer noch die Sache war, anfangs du ja laut KI mit der Punktzahl locker hättest weiter sein müssen.
Ja. Naja, gut, ich glaube, die KI hat auch noch nicht so viel Datengrundlage, um ehrlich zu sein.
Also ich finde ja, das Spiel gegen Sparta Prag, das hätten wir gewinnen müssen. Das Spiel Beckrad kann man verlieren, aber Prag hätten wir gewinnen müssen. Und das ist so, was mir noch so ein bisschen wehtut, ist dieses Spiel. Nicht das Spiel in Belgrad, nicht jedes Spiel in Paris, sondern wirklich das Prag-Spiel. Das hätten wir gewinnen müssen.
Ja. Dafür haben wir in Turin gewonnen. Wir haben noch eine Hörerfrage bekommen von Winnie 1893 auf Bluesky. Und Andreas, der fragt, was mich umtreibt, schreibt er, war die Niederlage gegen Paris tatsächlich ein Wendepunkt? Wenn ja, warum? Hat man danach nicht mehr den Willen, 100% über die volle Distanz zu liefern? Fehlte da was? Motivation, Konzentration? Es wurde ja verschiedentlich angeführt. Wir sprechen ja gleich über die nächsten Spiele. Aber Andreas, glaubst du, dass dieses Paris-Spiel was mit der Mannschaft gemacht hat im negativen Sinne?
Ich denke schon, dass die Niederlage was gemacht hat, gerade, glaube ich, die Höhe. Und wie klar Paris gewonnen hat, dass das ein bisschen so ein bisschen der Selbstbewusstseinskiller war. Auch vielleicht angefangen mit der 0-2-Niederlage in Mainz, dass das schon ein bisschen vielleicht irgendwie angefangen hat, die Mannschaft zu verunsichern. Und dann hat das Paris-Spiel dann halt so den Rest gegeben hat, weil man dachte, okay, hey, wir sind hier Top 5 Bundesliga, wir haben die Chance, Champions League weiterzukommen und dann kriegst du so auf die Schnauze. Ich denke, das hat schon der Mannschaft ein bisschen was getan.
Ja, ich meine, letzten Endes ist Paris das Champions League-Sieger geworden. Im Nachhinein braucht man sich ja nicht zu grämen. Also ich kann es ein bisschen dahingehend nachvollziehen, dass ein Großteil der Mannschaft halt, also ja, da waren schon welche da vor Hoeneß, aber es sind auch viele dazu gekommen unter Hoeneß und dann ging es recht steil bergauf. Du hast fast alles gewonnen, quasi in der letzten Saison, vielleicht auch, also halt abgesehen von einer Handvoll Spiele und dem Pokalviertelfinale. Und dann geht's weiter und spielst Champions League und du bist trotzdem irgendwie dann im Januar Vierter und im Pokal Viertelfinale und in der Champions League immer noch drin. Also ich muss sagen, ich verstehe nicht so richtig, warum man sich von diesem Spiel so hat runterziehen lassen. Weil ich denke, ja, okay, ist ja schade, aber hängt jetzt euer Anspruch jetzt in dieser Saison, da in diese Playoff-Runde einzuziehen? Also, keine Ahnung. Also, es ist mit Sicherheit vielschichtiger, als ich das beschreibe. Ich finde es ein bisschen komisch, dass das so einen krassen Einfluss auf die Mannschaft hatte.
Ich denke, es ist auch ein bisschen taktisch zu erklären, weil in der Rückrunde haben ja die Mannschaften dann ein bisschen wieder anders gespielt, ja, defensiver, eher auf Konter gelauert, und standen ein Stück weit tiefer auch gegen uns. Jetzt Gladbach zum Beispiel hat, glaube ich, sehr auf Konter gesetzt, aber der Linksaußen, der hatte den Spiel seines Lebens, weil er dagegen, ein Backup von uns spielen musste. Das kann ich mir nur so erklären. Und Mainz war ja auch sehr, sehr, sehr effektiv gegen uns. Und ich denke, vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt, so ein bisschen, dass es einen Weg gab, wie man gegen uns spielen kann, dass es Mittel gab. Dann die Paris-Niederlage, dann die Mainz-Niederlage. Und das ist dann so ein Potpourri aus, schlechte Mischung.
Ich glaube, es war halt auch so ein Thema Selbstverständnis. Also wenn ich mal so als Beispiel, glaube ich, schon so Mio, Undaf, Mittelstädt, Leveling, Führig oder Karasor. Bei denen ging es ja, wie du vorher gesagt hast, immer steil bergauf, dann Nominierung, Nationalmannschaft, EM-Teilnahme, diese ganzen Dinge, die hatten ja irgendwie, waren ja gar nicht mehr gewohnt, dass immer wirklich so einen richtigen Rückschlag. Klar hast du in Belgrad und solche Dinge verloren, aber es war alles aus anderen Gründen erklärbar. Und ich glaube, an dem Abend war schon das Selbstverständnis von diesem Gerüst der Mannschaft, dass du zu Hause gegen Paris zumindest mithalten kannst. Also ich glaube, das war schon so der Anspruch auch von Hoeneß, glaube ich. Was natürlich dann sportlich nicht möglich war, aber im Vorfeld vom Spiel war das, glaube ich, schon so ein bisschen der Gedankengang gegen Paris zu Hause. Da geht auf jeden Fall was. Und das ist halt so pulverisiert worden, dass das, glaube ich, dann schon was mit diesem Kern der Mannschaft gemacht hat.
Und die Spiele auch gehypt waren. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch VfB Inside schaut. Und da war ja bei der Auslosung, also Mio war ja komplett gehypt, gegen Paris zu spielen. Ob sich das vielleicht einfach auch mit der Zeit aufgebaut hat. Und eben halt noch mit der Sache, dass Hoeneß und so auch gewarnt haben vor Paris, aber trotzdem Paris eben mit uns unten drin stand, zu der Zeit gesehen. Und dann mit dem Ganzen, aber nur An dem Zeitpunkt hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn du mich gefragt hättest mit, wie geht die Saison weiter ab dem Zeitpunkt, auch wie lange wir jetzt gerade über dieses eine Spiel reden, hätte ich nicht gedacht, was so jetzt als, klar, das ist noch ein krasserer Einschnitt, also Champions League auszuscheiden, so zu verlieren als irgendein x-beliebiges Bundesligaspiel oder Pokal ausscheiden. Aber wir reden jetzt, keine Ahnung, wie viele Minuten schon nur über das Thema und was das für einen Einschnitt hat. Irgendwie will ich irgendwie auch nicht glauben, dass es nur dieses eine Spiel ist. Eigentlich am Ende ist jetzt nicht mal so was Schlimmes passiert, wenn du uns vor der Saison gesagt hast, der VfB spielt so eine Champions League-Saison mit Juve, mit Real Madrid, dass du dann trotzdem so viele Punkte hast, hätten wir gesagt, hey, das ist okay mit der Dreifachbelastung. Ja. Zu dem Zeitpunkt halt nicht, weil du in der Liga halt auch, wie wir ja gerade schon gesagt haben, gut dastanden mit Platz 4 nach dem Freiburg-Spiel.
Ja, du hattest da noch eine englische Woche erstmal. Das war nämlich ein 1-2 gegen Gladbach. Das war dann Ende Januar, Anfang Februar. Kleindienst natürlich kurz vor Ende den Deckel drauf macht. VfB liegt schon relativ früh hinten, kann dann ausgerechnet durch ein Eigentor von Elvedi. Und dann macht Kleindienst das 2-1. Und was mir damals schon so aufgefallen ist, das war dann schon das dritte Spiel in Folge, ohne dass der VfB selber ein Tor geschossen hat. Also die 1 gegen Paris war, ich weiß gar nicht mehr, wer das war von Paris. Alle dachten, es wäre Führig, aber es war ein Eigentor.
Pacho.
Ja, genau, Pacho, genau. Gegen Gladbach war es auch ein Eigentor. Dann hast du dieses 1-0 gegen Augsburg im Viertelfinale. Wieder Undorf mit dem 1-0. Wo ich sagen muss, wo ich Augsburg unglaublich harmlos fand, wie schon in dem Spiel ein paar Wochen vorher, gleiches Ergebnis und Augsburg auch sehr harmlos. Der größte Aufreger war eigentlich, dass dann Andreas, hilft mir aus, wie wird er ausgesprochen? der griechische Außenverteidiger?
Von Augsburg?
Giannoulis. Giannoulis dann am Ende noch Mio umtritt. Und dann hast du aber direkt danach dieses 2:1 in Dortmund, wo auch wieder jemand ein Eigentor macht, nämlich unser Lieblingsspieler Waldemar A. und Chabot dann das 2:1 macht. VfB sehr, sehr destruktiv spielt, sehr, sehr auf Ergebnis halt ein Spiel, aber damit am Ende erfolgreich ist. Und der VfB nach diesem Spiel immer noch auf Platz 5 steht, immer noch 6 Punkte vor Dortmund. Wo ich dachte, okay, jetzt, das war jetzt ein Downer und du hast auch schon wieder ein Spiel verloren gegen Gladbach, dann gewinnst du aber plötzlich in Dortmund und jetzt müsste es doch eigentlich bergauf gehen. Jasmin, nach dem Dortmund-Spiel hast du auch das Gefühl gehabt, okay, jetzt fangen wir uns wieder, auch wenn das irgendwie, auch wenn alle gesagt haben, boah, Paris war so schlimm.
Ja, ich hatte dann wieder ein gutes Gefühl, weil halt auch noch jetzt, wo wir kurz drüber gesprungen sind, oder das gegen Augsburg im Pokal halt auch noch ein Do-or-Die-Spiel gewesen ist. Mit 1-0 war es auch nicht wirklich, sag ich mal, deutlich. Und so Spiele, ist auch, wenn wir immer vom alten VfB reden, hätte dann immer mal wieder gut verloren gegangen werden können. Und das hat man dann geworden, sich schon da gefühlt gefangen gegen Dortmund wieder. Und dann war, wie ich mich jetzt noch erinnern kann, eigentlich die Hoffnung da, dass man dann Paris eigentlich hinter sich gelassen hat, dass man jetzt so weiterspielt wie letzte Saison, vielleicht trotzdem nicht realistisch, aber dass du halt trotzdem, sag ich mal, gut um internationale Plätze und Champions League spielen kannst, weil die anderen Mannschaften da oben waren ja auch nicht wirklich stark, jetzt mal Bayern ausgenommen.
Ja. Was halt auch auffällt in dieser Phase, also wir haben dieses 4-0 gegen Freiburg, wo, glaube ich, auch Demirovic auch getroffen hat und da weiß ich nicht mehr. Dann hast du das 3:1, wo dann Leveling und Rieder treffen, in Mainz triffst du nicht, in Paris ist ein Eigentor, in Gladbach, gegen Gladbach ist ein Eigentor, gegen Augsburg trifft Undav zwar, in Dortmund treffen ein ehemaliger Verteidiger und ein aktueller Verteidiger. In dieser ganzen Zeit haben weder Undav noch Demirovic getroffen. Und waren, meine ich, beide fit. Und wenn man sich die nächsten Spiele dann anschaut, da trifft vor allem Woltemade und Stiller. War das auch, Andreas, für dich so ein Knackpunkt, dass Undav und Demirovic, unser 50-Millionen-Sturm, in dieser Phase nicht getroffen hat? Ich will nicht verschweigen, dass sie natürlich auch viel gut gearbeitet haben vorne. Aber es waren in dieser Phase, gerade nach diesem Paris-Spiel, um das Paris-Spiel herum, haben die beiden halt keine Tore gemacht.
Doch, gegen Augsburg muss ich meinen.
Ja, genau, das Pokalspiel, aber alle anderen halt nicht in der Liga. Ja. Also es war auch wichtig, das Pokalspiel, ich gebe es zu, ja, aber ja, genau, also mit dieser Ausnahme.
Wenn ich jetzt nachdenke, waren die zwei Tore gegen Dortmund nicht beides Folgen einer Ecke?
Das kann sein, ja.
Ich meine, wenn Chabot trifft. Nein, Chabot war Freistoß. Das war ja, Freistoß, genau. Ja. Ich denke, dass einerseits, ja, war wahrscheinlich eine schwäche Phase von denen. Zum blöden Zeitpunkt, dass sie es gleichzeitig haben. Aber es waren ja voll viele Spieler bei uns. Ich glaube, das haben wir oft genug durchgekaut, die einen Leistungstief hatten. Merkwürdigerweise auch hier auch Mio, der auch in solchen Spielen gerade wichtig wäre. Genau. Und ich denke auch, wie vorhin erklärt, so dass es auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass die Gegner tiefer stehen, mehr Leute zum Verteidigen haben und es dadurch schwerer ist. Eigentlich müsste dann Demirovic glänzen mit seiner Körpergröße, weil man dann immer noch Flanken reinschlagen könnte. VfB hat ja die meisten Flanken geschlagen. Ist, glaube ich, auch so ein Symptom darauf, dass die Gegner so tief stehen, weil wir immer sehr schnell auf den Flügel dann verlagert haben, weil wir keinen Platz durch die Mitte bekommen haben. Und dann haben wir die meisten Flanken geschlagen und trotzdem, Demirovic, obwohl er so ein Hühner ist, hat kaum bis gar nicht dann getroffen. Und das ist was mich sehr enttäuscht hat, weil ich denke, hey, okay, du bist Strafraumstürmer, du musst bedient werden, okay, aber wir bedienen dich und es kommt trotzdem nichts darum. Ja. Aber das hat sich dann Gott sei Dank noch geändert.
Ja, das stimmt. Dann kommen wir in so eine Phase, die, glaube ich, Jens, korrigiere mich, aber ich glaube, das war echt die frustrierendste Phase dieser Rückrunde. Du verlierst 1-2 gegen Wolfsburg nach einer Führung von noch einem schönen Solo von Woltemade. Am Ende macht Amora dann noch einen Handelfmeter rein. In Hoffenheim macht wieder Woltemade die Führung. Orban nutzt dann Abwehrfehler von Chabot aus zum Ausgleich gegen die Bayern, macht Stiller ein Tor und du verspielst die Führung wieder durch dumme individuelle Fehler. Gegen Kiel lässt du dir ein komisches Tor reinlegen, von Skripski direkt dann wieder Anpfiff, muss dann wieder in Unterzahl spielen nach dem Rot gegen Stergio und läufst quasi, muss am Ende mit dem Punkt in Kiel fast zufrieden sein beim späteren Absteiger und dann halt Leverkusen, wo du 3-1 führst und am Ende 3-4 verlierst und dann insgesamt 4 Heimspiele in Folge verlierst und auf Platz 10 abrutscht. Also das fand ich wirklich, weil ich hatte das Gefühl, der VfB ist eigentlich immer auf einem guten Weg und verkackt es dann hinten raus. Gerade, also du hast dann wirklich 1, 2, 3, 4 Mal eine Führung verspielt. Bei Kiel weiß ich nicht mehr, ob wir da auch selbst in Führung gegangen sind. Ja, ne? Ja, genau. Ja, also 5 Mal in Folge eine Führung verspielt. Und du hast irgendwie so ein bisschen, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, wir können irgendwie machen, was wir wollen. Es geht am Ende, also nach diesem Dortmund-Spiel, immer scheiße aus. Und das Frankfurt-Spiel kam natürlich noch dazu, wo wir dann irgendwie auch überhaupt nicht mithalten konnten, unterm Strich 0-1 in Frankfurt verloren haben. Also ich fand diese Phase unglaublich frustrierend, weil du jedes Mal dachtest, ja komm, gegen Wolfsburg, für uns ist es aber klappen. Oder gegen Hoffenheim jetzt, also wenn wir in Hoffenheim nicht gewinnen, wenn wir in Kiel nicht gewinnen, wie hast du die Phase empfunden?
Also wie du es gerade schon beschrieben hast, also überspitzt gesagt, kannst du eigentlich fast sagen, in diese 5 Spiele oder ja, diese Phase, so als Ausschnitt, das hatte fast sowas von Abstiegskampf. Also diese Dynamik in den Spielen immer. Also wenn du dir Wolfsburg anguckst, du gehst ganz spät 1-0 in Führung durch dieses Traumtor von Woltemade und schießt dir dann quasi hinten zweimal der Ball selber ins Tor und verlierst das Ding oder auch dann in Hoffenheim, wo du ja früh in Führung gehst und eigentlich 2-3-0 führen musst, deine Chancen einfach nicht nutzt und dann spät noch den Ausgleich kriegst, gut, Bayern dann ausgeklammert, aber auch, das hat ja auch so diese Dynamik von so Phasen, wo wirklich gar nichts geht, auch klasse Start ins Spiel, dann dieses Traumtor von Stiller und dann, ja, das war alles so wahnsinnig frustrierend, Kiel auch, wo du auch den Qualitätsunterschied in der ersten halben Stunde eigentlich gemerkt hast, wo du oft deutlicher führen musst und wo du einfach gemerkt hast, dass Kiel eigentlich mit uns spielerisch nicht mithalten kann und dann dieser Platzverweis von Stergio, diese ganze Nummer, dieses 2-1 direkt nach der Halbzeit, wo alle pennen, also diese ganze Dynamik in der Phase war irgendwie auch so schläfrig und so, ja, irgendwie alles so das eigene Unglück provoziert so ein bisschen und Leverkusen war dann so ein bisschen die Krönung natürlich.
Ja. Wenn ich jetzt mal so alles höre, ich muss sagen, ich war jetzt wirklich in der Zeit, ich habe das Dortmund-Spiel hier noch gesehen und war dann im Urlaub, also ich bin mit dem Wolfsburg-Spiel, war ich 7,5 Wochen in Brasilien und habe eben das alles nicht mitbekommen. Also ich bin mit dem Pokal-Viertelfinale und dann immer 2-1 in Dortmund, wo du mich ja gerade auch gefragt hattest. Und es wirkt für mich einfach nicht wirklich, weil ich habe höchstens dann über Kicker-App und Ticker verfolgt und denkst immer, ja, sieht okay aus oder wird nicht. Aber dass dann eben noch solche dämlichen Tore fallen und wie die wirklich spielen und die Stimmung war, das, auch wenn ich dann danach klar die Sachen auch mitbekommen habe, aber es wirkt trotzdem unwirklich für mich einfach, weil ich es auch dann halt doch nicht so viel mitbekommen habe, wie wenn du jetzt in Deutschland bist und verfolgst, ins Stadion gehst, teilweise aber auch Zusammenfassung dann einfach nicht geschaut. Ja, es wirkt nicht wie der VfB, den man die letzten 1,5 Jahre gekannt hat. Man wusste ja nicht wirklich, wieso. Also das war immer dieses Rätsel, wo dran liegt es jetzt?
Ja. Und es hat mich auch so ein bisschen erinnert an diese Phase, wo wir die eine Woche in Bochum in letzter Minute noch ein Tor kassiert haben und die nächste Woche dann in Hoffenheim. Das war, glaube ich, war das die Saison, wo es am Ende gegen Köln ging, am letzten Spiel? Ich meine schon, es wäre 21-22 gewesen. Also wirklich, ja. Wo du so denkst, so, wo du, also ich habe auch nicht, ich konnte immer auch nicht alle Spiele im Stadion oder live sehen und dann guckst du nochmal auf den Ticker und guckst du mal und dann denkst du, Tor Leverkusen, Tor München, Tor Hoffenheim, Tor Wolfsburg, denkst du, ey, das kann nicht wahr sein, Leute. Ja? Und du dich einfach wirklich, du hast die Dinger selber reingelegt, Bayern, ja, du machst ein super Tor, okay, dann kassierst du eins. Und dann lässt erst Stiller sich den Ball abluchsen und dann Wagnermann. Ja, und da denkst du, ey, ja, die Bayern sind dieses Jahr besser als letztes Jahr. Und dass wir die letztes Jahr geschlagen haben, das war so dieses typische VfB, ist, spielt sau gut und steckt dann natürlich auch drei Spieltage vor Schluss die Bayern. Das war so letzte Saison. Und diesmal denke ich mir so, du hättest aber auch dieses Spiel nicht so verlieren müssen. Ja, vielleicht hätten die trotzdem die Qualität gehabt, um uns zu schlagen. Aber dass du dann halt so ein Spiel oder auch gegen Leverkusen, du führst 3-1 gegen Leverkusen. Wie sehr willst du diese Mannschaft noch auf dem Silbertablett haben? Zumal die ja diese Saison echt nicht so gut sind wie in der Saison davor. Und dann ausgerechnet ja. Gegen uns packen die ihre schwarze Magie wieder aus. Also ich fand es richtig frustrierend. Leverkusen war neben Heidenheim, da kommen wir ja gleich noch zu, für mich wirklich das frustrierendste Spiel der Rückrunde. In Paris eigentlich überhaupt nicht.
Darf ich kurz was einwerfen?
Ja.
Nee, Quartemar hat gerade getroffen für Deutschland, für die U21.
Echt? Ja. Nice. Sehr gut, ja. Zu dem kommen wir ja sowieso gleich auch noch viel, ja. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr frustrierende und vor allem, was ja noch zwischendurch kam, da kommen wir später noch zu, zwischendurch war ja noch die Mitgliederversammlung im März, wo dann die Vertragsverlängerung von Hoeneß bekannt gegeben wurde. Das haben wir jetzt hier nicht mit drin. Kommt aber später noch, wenn wir auf die Hinrunde zurückblicken. Da hatte man sich ja auch so einen Impuls von erhofft. Der kam aber auch nicht. Also ich muss gerade überlegen, vor welcher, das war in der Länderspielpause, was war denn das Spiel nach der Länderspielpause?
Das war in Frankfurt dann.
In Frankfurt, genau. Genau, wurde dann gedacht, ja genau, Leverkusen, dann war Länderspielpause, dann war Mitgliederversammlung und Vertragsverlängerung und dann hast du gedacht, ja gut, es hat irgendwie die Mannschaft diesen Push und dann verlierst du halt in Frankfurt, wo du halt wieder nach 57 Minuten in Unterzahl spielst, weil der Kiel dann rot sieht, eine von vielen roten Karten, das haben wir glaube ich auch nochmal dann in der später in der Übersicht und VfB dann auf Platz 11 verliert in Frankfurt, hat zwei Spiele in Folge verloren, seit 5 nicht gewonnen, 6, seit 6 Spielen nicht gewonnen und muss dann in dieses Pokal-Halbfinale gegen Leipzig, die wir zwar geschlagen haben im Januar, Andreas, aber ich, ich war aufgeregt, Pokal-Halbfinale spielen wir nur auch nicht so häufig und ich wusste überhaupt nicht, also Leipzig war jetzt zu dem Zeitpunkt auch scheiße, die waren die ganze Rückrunde scheiße. Aber wie war dein Gefühl vom Pokalfinale?
Nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Vor allem, weil erstmal Leverkusen, glaube ich, den Abend davor verloren habe und dann dachte ich mir, wir spielen wir gegen Leipzig, dann haben wir dieses wieder so ein Finale wie letztes Jahr, so ein Konstrukt gespielt gegen einen unterklassigen Gegner und alle Journalisten zumindest werden das jetzt wieder sich drauf feiern, dass da wieder der erste ist so dominiert, bla bla bla. Plus unsere Historie gegen Leipzig ist ja immer noch sehr negativ und ja. Irgendwie, ich wollte nicht hoffen, weil ich wollte nicht enttäuscht werden. Das war ja dann, also ich habe wirklich bis zum 3-1 habe ich dann gedacht, das schaffen wir nicht. Dann ist, glaube ich, das 3-1 gefallen, dann war ich dann doch optimistisch. Und ich glaube, hat dann Leipzig noch das 3-2 gemacht. Ja, und nee, dann dachte 3-1. Ich...
3-1, das Spiel ging 3-1 aus.
Okay, ich bin beim Falschen. Stimmt, ich habe gerade 3-2 gelesen. Und dann war ich so wirklich optimistisch, dass wir das doch schaffen. Und ich habe es nicht glauben können. Das hat sich so surreal gefühlt, dass wir da endlich ins Pokalfinale kommen. Und wir hatten aber auch, finde ich, sehr viel Glück gehabt in diesem Spiel, weil Leipzig schon sehr gute Chancen hatte und ich glaube auch Max G gehabt hat. Aber da war der Fußballgott mal auf unserer Seite.
Ja, weiß ich nicht. Also gerade die erste Halbzeit, da hat Leipzig echt viele Chancen gehabt, aber da hat der VfB halt auch mal dagegen gehalten. Also es ist ja nicht so, als ja, die hatten auch gute Chancen, aber der VfB hat, meine ich auch, der hat viele Chancen zugelassen, aber er hat es auch gut verteidigt. Und das hatte ich eigentlich so gedacht, wenn du sowas, so eine Halbzeit überstehst, ja, nach der ganzen Scheiße, die du vorher gespielt hast, oder halt, also das lief ja einfach kacke vorher, und dann hältst du Leipzig stand und machst in der zweiten Halbzeit den Deckel drauf, also Stiller ja mit diesem absoluten Wahnsinns-Traumtor, Woltemade und Leveling machen dann das 2-1 und das 3-1, Leveling stochert den dann irgendwie so über die Linie, Woltemade unnachahmlich mit dem 2-1, und da dachte ich eigentlich, Jens, dass mit diesem 3-1 jetzt die, also Vertragsverlängerung, okay, ist verpufft. Jetzt Einzug ins Pokalfinale zum ersten Mal seit 12 Jahren. Du hast gegen eine Mannschaft, die, von der wir alle dachten, dass sie am Ende wieder Champions League vermutlich spielen wird, der hast du standgehalten und hast sie am Ende geschlagen. Also, da dachte ich auch wieder, jetzt aber. aber irgendwie nicht. Wie ging es dir nach diesem Halbfinaleinzug? Wie hast du auf die restliche Spielzeit angeblickt?
Also vorab muss man ja noch kurz sagen, dass an dem Vortag ja Bielefeld gegen Leverkusen gewonnen hat. Mhm. Von daher die Bedeutung von dem Spiel ja nochmal immens höher war.
Ja, stimmt. Ja.
Mit der Aussicht entweder Bielefeld oder Leverkusen als Gegner. Um ehrlich zu sein, war mir an dem Abend alles, die ganze restliche Bundesliga-Saison in Anführungszeichen, ein bisschen egal. Da war irgendwie nur noch Freude und gemischt mit Erleichterung irgendwie, weil sportlich gesehen war es ja so ein bisschen das vorgezogene Finale dann. Und dass du das dann, also mit dem 3-1 dann gewinnst, das war so ja, überwältigend irgendwie, auch diese Stimmung an dem Abend, die war natürlich so unfassbar. Und aber ja, also ganz ehrlich, an dem Tag war mir der restliche Verlauf in der Bundesliga dann nicht egal, aber zumindest mal nimmer hatte dann nimmer die Bedeutung gehabt wie davor. Und ja,
ich konnte das Stadion an dem Abend hören zu Hause. Und ich wohne in Zuffenhausen. Das sind eine halbe Stunde mit dem Auto. Also es war Wahnsinn, dieser Tag.
Ja, also ja das war jetzt so laut.
Ich konnte leider nicht hin, weil wir am nächsten Tag in Urlaub geflogen sind.
Mhm. Hast du es auch Stadion noch gehört, da in Darmstadt? Oder?
Nee, da habe ich nicht. Schade. Ich habe aber als Darmstadt aufgestiegen ist, da habe ich das gehört. Genau, also es war einfach, ich war leider nicht da, es wurde nur noch getoppt vom Finale, aber es war es anders, weil es halt daheim war. Ja, also daheim ins Finale einzuziehen, wenn du weißt, es geht dann gegen Drittligisten. Wobei ich glaube, am nächsten Tag haben sich schon alle geärgert, dass wir dann so haushoher Favorit sind, zumindest ligatechnisch. aber ja. Und es ging weiter mit dem 4-0 in Bochum. Demirovic mit Dreierpack, so ein bisschen Prinzip Ketchupflasche bei Demirovic. Schawoda noch mit seinem zweiten oder dritten Saisontor, glaube ich. Damit hat der VfB auch den Klassenerhalt festgemacht. Das darf man auch nicht vergessen, auch wenn ich jetzt nicht so viel Understatement betreiben würde, als ich es gesagt hätte, das wäre unser Saisonziel gewesen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind da wieder der gleichen Fehlannahme auf den Leim gegangen wie schon gegen Bratislava, weil Bochum war echt unterirdisch, muss ich sagen, in diesem Spiel. Also spätestens nach dem Spiel war ich mir eigentlich auch relativ sicher, dass die runtergehen, weil die waren einfach so katastrophal und wir waren ja echt nicht in einer guten Verfassung, jetzt mal abgesehen von diesem Pokalspiel. Andreas, ging es dir ähnlich? Hattest du auch das Gefühl nach dem Bochum-Spiel, das ist nicht so wirklich ein Gradmesser?
Eher das Gegenteil. Also für mich war das ein bedeutender Sieg eigentlich. Dachte ich, dass das jetzt so ein, okay, wir schießen jetzt ein schlechten Gegner ab, wir schießen uns ein bisschen Selbstbewusstsein an und dann läuft es. Also fand ich das ganz gut, dass wir gewonnen haben, auch in der Höhe, was jetzt auch keine sehr Selbstverständlichkeit ist. Ich meine, wir haben uns auch oft schwer getan, auch letzte Saison gegen Abstiegskandidaten, meine ich. Insofern war ich da sehr, sehr froh. Und auch wenn Bochum uns da ein bisschen ins offene Messer gelaufen ist, weil die schon sehr hoch standen, ich glaube zumindest das 1-0, da war ja doch Demirovic, der ist einfach auf den Torwart zugelaufen, komplett frei. Und dann hat Bochum aufgegeben, wie du gesagt hast, da war es auch für mich klar, dass die absteigen werden. Und für mich war das so was Positives, dass wir 4-0 gewinnen und dachte ich, mit dem Sieg gegen Leipzig, mit der Hoeneß-Verlängerung, scheiß auf das Frankfurt-Spiel, 4-0 in Bochum, jetzt läuft's, jetzt rollt der VfB-Zug Richtung Champions League und dann, ja,
kam Bremen. Und dann kam
Bremen. Man hat immer diese Art Strohhalme, also die man noch hatte, weil es irgendwie da irgendwas Gutes gefunden gehabt, sei es jetzt dann im Pokal gewesen, da jetzt mal wieder, wo man gehofft hat, ja, jetzt ist der VfB wieder zurück, weil es war halt nicht ein langweiliges, sag ich mal, 1-0 und zufällig, sondern der VfB hat gut gespielt, auch wenn der Gegner vielleicht nicht unbedingt stark war. Aber 4-0 hört sich immer gut an. Und dann ist halt auch, wenn der Gegner schlecht ist, dann hat der VfB das halt auch immer dann trotzdem gut ausgespielt und hat man gemerkt, dass sie wieder Spaß an dem Spiel hatten.
Und du hast ja auch ein gewisses Grundvertrauen in die Mannschaft. Ja. Also weil du weißt ja eigentlich, okay, die können das ja eigentlich, also wir können ja gleich nochmal drüber sprechen, warum dann plötzlich, also dieses Pokal-Halbfinale war ja dann wirklich die letzte englische Woche der Saison und die einzige seit Anfang Februar, die einzige englische Woche. Und warum dann trotzdem, wo wir alle gedacht haben, jetzt wird es besser, weil wir spielen nur noch in anderthalb Wettbewerben, weil Pokal halt dann nur noch 2 Spiele waren, maximal, warum es dann so schlecht läuft, das hat, glaube ich, keiner von uns verstanden. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich würde erstmal nochmal die Saison kurz zu Ende machen. Genau, es gab diese 1-2 gegen Bremen. Berg trifft zweimal natürlich, ne, der schon vor anderthalb Jahren gegen uns getroffen hat in der 90. Minute. Das Spiel wurde geleitet von Daniel Schlager, was natürlich in einer lächerlichen gelb-roten Karte für Nick Woltemade resultierte. Das war die 5. Heimniederlage in Folge. Dann gab es dieses 4-4 bei Union Berlin, wo man dachte, ach schon, der VfB kann Tore schießen, aber leider kassiert er auch 4 Tore. Also wirklich 8 Tore in der ersten Halbzeit. Der VfB holt 0-2 und 2-3 auf und verspielt dann kurz vor der Pause die 4-3 Führung. Immerhin trifft Undorf mal wieder in der Liga seit dem Freiburg-Spiel zu Jahresbeginn. Und dann hast du halt dieses Heidenheim-Spiel, wo der VfB seine Chancen nicht nutzt und Heidenheim, die es dann am Ende auch in die Relegation geschafft haben, durch Honsack am Ende dieses 0-1 machen. Und das war nicht nur die 6. Heimniederlage in Folge für mich, sondern auch das schlimmste Spiel der Saison. Nicht nur, weil damit die Champions League weg war und die Europa League über die Liga auch so gut wie. Also, weiß nicht, Jasmin, du warst da dann wieder da und hast viele andere schlimme Spiele verpasst. Wie ging's dir nach diesem Heidenheim-Spiel?
Nach dem Heidenheim-Spiel echt schlecht, weil das war halt einfach war nicht gut gespielt und ich hatte da halt trotzdem nach dem 4-4 gegen Union wieder so ein Strohhalmer. Der VfB ist halt einfach zweimal wirklich zurückgekommen, weil ich hätte eher gedacht, nach dem 0-2 VfB holt es nicht mehr auf, dann schaffen sie es, dann liegen sie wieder hinten und holen es wieder auf. Und einfach mit dem halt irgendwie, sie können es doch noch, das Union-Spiel war einfach crazy. Also so ein Spiel gab es in der Bundesliga noch nicht bis jetzt. Und das war dieses Strohhalm. Und dann eben diese Ernüchterung wieder gegen Heidenheim, weil eigentlich hat man ja beim Spiel gesehen, sei es dann auch gegen Leipzig und Bochum, dass sie es ja grundsätzlich noch können und dann einfach wieder so auftreten. Ich weiß nicht, kann es bis heute mir nicht erklären.
Und du hattest ja nach diesem Unionsspiel, hattest du ja noch so einen kleinen Strohhalm, wie du auch gerade genannt hast. Du hattest noch 4 Spiele gegen Heidenheim, St. Pauli, Augsburg und Leipzig und gegen 3 von den 4 Mannschaften musst du eigentlich gewinnen. Gut, du hast dann auch gegen 3 von den 4 Mannschaften gewonnen, aber nicht gegen die du das erwartet hattest. Also ich weiß nicht, dieses Heidenheim-Spiel, das kotzt mich richtig an. Champions League war mir schon klar, dass es schwierig wird, da nochmal reinzukommen, aber dass du hast halt nicht, also du hast 8 Punkte Rückstand auf Platz 6, 3 Spiele vor Schluss. Und Jens, das, was ja auch immer so ein bisschen im Hinterkopf schwebte, war, Bielefeld fräst da durch die 3. Liga, ist zwar nur die 3. Liga, aber Pokalfinale ist halt auch viel Formsache. Die fräsen durch die 3. Liga und wir stolpern uns hier im Tabellenmittelfeld zurecht und verlieren, oder gewinnen einfach nicht mehr. Nach diesem Bochum-Spiel waren das dann auch schon wieder 3 Spiele ohne Sieg in Folge. Und ich dachte nach dem Heidenheim-Spiel so, boah, also wenn wir so ins Pokalfinale gehen, in der Verfassung, auch in der mentalen Verfassung, weil das macht ja offensichtlich auch was mit der Mannschaft, wenn du immer wieder Gegentore kassierst und Führung verspielst. Wie war da vor dem 32. Spieltag dann, vor dem Spiel gegen St. Pauli, so deine Stimmung auch bezogen auf das Pokalfinale?
Das ging eigentlich nach dem Bremen-Spiel los, dann bei Union und dann Heidenheim natürlich ganz extrem. Das eigentlich, ja, so das Prinzip Hoffnung. Wir müssen, dass wir irgendwie wieder in eine halbwegs passable Form kommen müssen für dieses Endspiel. Weil, wie du es gesagt hast, Bielefeld, du hast immer dann am Wochenende geschaut, ach, was machen die Bielefelder und hast dann immer gesehen, ach, wieder 4-0 auswärts, 4-1 und du hattest von Woche zu Woche irgendwie so ein komischeres Bauchgefühl, was dieses Finale angeht, weil du einfach gemerkt hast, ja klar, dieses Bochum-Spiel, das Bremen-Spiel ist auch erklärbar durch den Platzverweis, das waren natürlich bittere Umstände, aber was in dieser Phase halt so ein bisschen gefehlt hat, ist dieses Zutrauen in Hoeneß und die Mannschaft, dass sie den Bogen wieder hinkriegen. Das hat, war da mein ganz schlechtes Bauchgefühl in dieser Phase und das Heidenheim-Spiel war da natürlich so ein bisschen dieser negative Höhepunkt, weil du einfach irgendwie so in diese Verzweiflungsspirale so ein bisschen reingerutscht bist, dass irgendwie, klar, im Pokal hat's funktioniert, aber über die lange Strecke kriegen wir es irgendwie nicht mehr auf der Platz.
Mhm. Ja, ja, und wir hatten ja schon über das Paris-Spiel gesprochen, was so ein bisschen alles überstrahlt hat in der Zeit davor. Andreas, hast du das Gefühl, dass es mit Pokalfinale ähnlich war? Dass man gesagt hat, naja, ist das scheiße, aber Pokalfinale?
Ja, also ich habe mir gedacht, ich hatte so Gedanken, dass, oh Gott, das verkackten die, auch weil Bielefeld so durch die Liga marschiert, wie ihr gesagt habt. Aber andererseits denke ich mir, ich will jetzt den Drittligisten nicht größer machen, als er ist. Also sagt, da musste ich mir ständig einreden, hey, das ist ein Drittligist, so. Wir haben gegen die letzte Saison, wo sie noch Zweitligist war, 6-0 gewonnen im Pokal. Wir haben gegen Zweitligisten gewonnen, die gerade aufgestiegen sind, die voller Euphorie die Saison gegangen sind. Insofern kriegen wir auch dieses Spiel gebacken. Aber es war immer so diese Restangst, so dieses, was ist, wenn jemand eine dumme rote Karte sieht am Anfang oder sich Voltemade verletzt, so.
Ja. Ja. Genau. Und dann kommen wir in die letzten drei Spiele rein. 1-0 bei St. Pauli, wo Voltemade erst einen Elfmeter verschießt und dann VfB ein Überzahlspiel und am Ende macht Voltemade doch noch das Tor. Am Ende sieht dann der Torhüter noch rot. Gegen Augsburg hat es dann noch die Sache, dass Isende relativ früh runter musste, nach dem Tritt gegen Angelo Stiller. Und der VfB dann endlich nach 6 Niederlagen wieder zu Hause gewann. 4-0. Und ich muss sagen, die beiden Spiele, da dachte ich nur so, okay, du hast es lange in Überzahl gespielt, hast trotzdem gewonnen, 0 auch. Und dann hast du dieses 3-2 gegen Leipzig gehabt, Jasmin. Das hast du dann wieder mitbekommen, oder? Da warst du wieder da.
Leipzig? Nee, da war ich zu der Zeit gerade in Cannes. Ich bin aus Cannes am Morgen von Nizza nach Berlin dann geflogen. Also ich habe die ganze Phase auch wieder nicht mitbekommen, dieses ganze, sag ich mal, verrückt machen, was ich dann so über Social Media auch mitbekommen habe, war ich komplett raus, weil ich beim Filmfestival zwischen Sternchen und Stars und Glamours wie auch sonst war, komplett raus aus dem. Im Nachhinein bin ich vielleicht auch ein bisschen froh drum. Aber nee, ich habe es nicht mitbekommen.
Okay, aber die Ergebnisse hast du ja trotzdem mitbekommen, oder?
Genau, ja. Und es war halt dann auch doch schon wieder so, doch, ja, wie eben halt wieder Leipzig und dann doch auch mit den drei Siegen dann doch, ja, mit guten Gefühlen gekommen, aber nach Berlin geflogen, aber beim VfB, irgendwie weiß man halt trotzdem nie, das wäre so ein Klassiker gewesen, dann hat man Bielefeld im Finale und dann wird es doch nichts. Aber irgendwie war es dann doch wieder versöhnlich, wo du aber wirklich einen Grund dafür dann auch wieder nicht gefunden hast. Also da war es ja nicht wirklich so eine Initialzündung, dass zum Beispiel das Pauli-Spiel so grandios gewesen oder irgendwas passiert ist, sondern plötzlich gewinnen sie wieder einfach. Also das ist ja schon eigentlich, was uns seit Ende Januar so ein bisschen verfolgt, dass es nie wirklich eine Erklärung dafür gab und wirklich dann immer von Höhen in Tiefen und nicht mal so immer mal wieder eine Sieg oder eine Niederlage, sondern immer wenn alles in gleich längeren Blöcken.
Ja. Muss ich eine steile These dagegen halten.
Ich bin gespannt.
Weil so rein vom Gefühl und auch, ich habe gerade diesen Jubel vom Gästeblock vor Augen noch bei St. Pauli, als Voltemade dann das Tor spät noch macht. Also das war meiner Meinung nach vielleicht am Ende sogar ausschlaggebend, dass du das Finale so souverän gewonnen hast, weil da irgendwie was abgefallen ist von der Mannschaft. Du bist bei St. Pauli ja so verzweifelt angelaufen, hast alles versucht, dann den Elfmeter verschossen. Da lief ja auch wieder alles gegen dich irgendwie. Und das war ja auch so diese Phase, als Hoeneß dann ja auch ausgerufen hat, jetzt müssen wir uns nochmal fokussieren und müssen alles nochmal in die Waagschale werfen, um die 50 Punkte voll zu machen und wenigstens einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen und sich fürs Pokalfinale einzuspielen. Und ich fand, auf St. Pauli hast du das extrem gemerkt, dass die Mannschaft dieses Spiel irgendwie gewinnen wollte. Und es hat irgendwas freigesetzt, meiner Meinung nach.
Ja. Ja, also wenn du den eskalierenden Gästeblock anschaust in Hamburg, da ist schon viel abgefallen. Ja, und dann auch einfach noch einen schönen Heimspielabschluss und dieses 3-2, wo dann auch noch Voltemade, Demirovic und Undav treffen. Da gibt es dieses schöne Bild auch mit den drei Torschützen. Und also mir ging es nach dem 3-2 so, ich hatte dann weniger Angst vor Berlin. Zumindest bis Donnerstag oder so, dann bin ich wieder verrückt geworden. Aber so die erste Zeit dachte ich so, okay, wir sind jetzt in der Verfassung, um nach Berlin zu fahren. Also nach dem Heidenheim-Spiel wäre ich ungern direkt nach Berlin gefahren, muss ich sagen. Nach den drei Spielen hatte ich das Gefühl, der VfB hat das Rüstzeug dafür, das Mentale auch. Und dann stand das Pokalfinale an. Und ich war eigentlich relativ nervös, weil ich genauso wie du dachte, Andreas, was, wenn irgendjemand irgendwas Dummes macht? Ja. Und dann, bist du halt binnen 28 Minuten hast du eigentlich das Ding im Sack. Wollte mal dem Mio und Undaf, ich weiß nicht, wie häufig ihr euch die Zusammenfassung schon in den letzten zweieinhalb Wochen angeschaut habt. Ich kann nicht aufhören, mir die immer mal wieder anzuschauen. Also Traum war das Einzige, was noch schöner gemacht hätte, wenn die erste Halbzeit auf unser Tor gespielt hätten. Ich glaube, ja, das hätte dem Ganzen, also das wäre richtig geil gewesen, glaube ich. Aber ich will mich nicht beklagen über eine 3-0-Führung im Pokalfinale nach 28 Minuten. Und auch, also ich glaube, das Pokalfinale verdient auch, dass wir ein bisschen länger darüber reden, auch wenn wir es vor zwei Wochen erst unsere letzte Folge dazu aufgenommen haben. Also einfach, wie die Tore auch fallen. Stiller, der gerade noch rechtzeitig wieder fit wird, der einmal wollte Made perfekt einsetzt und ich glaube, der andere Pass war auch auf Undaf.
Genau, das war dieses Kontertor.
Genau. Und auch Undaf, der perfekt drüber liegt auf Mio. Undaf, der es dann nochmal selber macht. Mio, der es dann nochmal selber macht. Und du nutzt die Fehler des Gegners eiskalt aus. Also Bielefeld hat sich ja eigentlich, wenn die keine Fehler gemacht hätten, dann wäre es, glaube ich, schwierig geworden. Ja, auch mit diesem Lattentreffer in der ersten ersten Halbzeit von Sarah Rinbasé. Aber einfach knallhart. Die ausgenutzt, richtig schöne Tore. Am Ende noch ein bisschen gezittert. Genau. Vielleicht haben wir auch noch das Thema Ticketvergabe, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber vielleicht nochmal so das Spiel an sich. Wir hatten ja eingangs schon mal gesprochen, wie man sich so als Pokalsieger fühlt. Aber Jens, ich weiß nicht, warst du da in Berlin? Oder war
ich alle war im Stadion, ja.
Ja. Jasmin, du auch, oder?
Ich war im Biergarten in Berlin. Ach, zum Thema gut. Ticketvergabe.
Ah ja, stimmt. Und Andreas, du warst auch da, ne?
Ich war auch da.
Genau. Ja, genau. Andreas, wir hatten ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Jens, wie war es für dich im Stadion? Wie war es, als der VfB diesen Pokal in die Höhe gereckt hat nach dieser Saison, was dann auch der Saisonabschluss im letzten Endes war?
Völlig unwirklich irgendwie. Also wirklich einen Titel zu gewinnen als VfB-Fan, das war schon bei der Meisterschaft 2007, war das völlig unwirklich irgendwie, dass der VfB einfach einen Titel gewinnt. Und mir geht's immer noch so, also das ist schwer zu realisieren irgendwie, weil das kommt so selten vor und dann dieses ganze Szenario, Bielefeld als Gegner, diese ganze Stimmung an diesem Wochenende, das war irgendwie so alles so friedlich, harmonisch, weil für beide war das irgendwie so das größte Ereignis der jüngeren Vereinsgeschichte, was du wahrscheinlich so als Fan nicht oft erlebst und dann in dieser Konstellation irgendwie noch, vor allem in der heutigen Zeit, was so Fußball angeht, wo du Leipzig, Hoffenheim, Wolfsburg und so und Leverkusen immer wieder in der Verlosung hast. Das war so perfekt irgendwie. Also das, ich glaube, das ist wirklich so ein Ereignis. Das kann man gar nicht mehr toppen irgendwie. Also und dann diese erste Halbzeit natürlich auch noch mit diesem Lattentreffer da direkt vor der Ostkurve. Dieser Schreckmoment, wo du dann auch kurz gedacht hast, oh, deswegen hat Bielefeld vielleicht Leverkusen, Bremen und so und Co. geschlagen. Und dann aber relativ schnell das Spiel an dich gerissen und das dann auch so souverän gestaltet, das war so beruhigend dann relativ schnell. Also ich war auch wahnsinnig nervös vor Anpfiff und das war dann fast schon zu entspannt nach dem 3-0. Ja. Da fiel irgendwie so viel schon ab. Bin dann ja immer sehr vorsichtig, was sowas angeht, mich schon zu früh, zu offensiv zu freuen.
Deswegen, ich war erst nach dem 4-0 entspannt.
Ja, ich war auch nach dem 4-0 nicht entspannt, weil ich irgendwie immer gedacht habe, bevor das Spiel nicht abgepfiffen ist, da kann alles passieren. Aber ja, das hat irgendwie alles, also du hättest es wirklich, das ist immer so dieser blöde Satz, aber du hättest ja diesen Spielverlauf, das Ganze nicht besser schreiben können, weil ganz ehrlich, am Ende haben wir dann kurz gezittert, auch als Bielefeld es 2-4 gemacht und es 3-4 ja theoretisch noch hätte machen müssen eigentlich. Das war ja wahnsinnig skurril. Aber am Ende hat auch das dann gepasst, weil das auch für die Bielefelder irgendwie so ein bisschen der versöhnliche Abschluss war. Und ja, beide Seiten sich gegenseitig auch wahnsinnig sympathisch verhalten haben gegenüber und überhaupt keine, kein, irgendwie war ja auch dann, als Bielefeld dann vor die Kurve gegangen ist, also da die Ostkurve dann ruhig war und auch gegenseitig dann komplett geschlossener Applaus, als Bielefeld die Silbermedaillen bekommen hat. Also ja, du kannst es nicht besser machen oder nicht besser schreiben den Tag.
Ja.
Ich finde gerade das unwirklich, was Jens am Anfang gesagt hat. Ja, trifft es wirklich sehr gut, das Wort. Ich war heute kurz auf dem Instagram-Account vom VfB und da steht ein VfB-Pokalsieger. Das ist einfach, das selbst so lesen ist so, selbst nach der letzten Saison hast du dann irgendwie danach gehört, dass VfB-Vizemeister, oh krass. Und jetzt halt einfach Pokalsieger, weil damit hätte ich echt, das stand jetzt nicht oben auf der Agenda vor dieser Saison, da war dann das Highlight, oh, wir spielen mit der internationalen Champions League, aber nach dem Halbfinale davor hättest du jetzt nicht gerechnet, dass da jetzt Pokalsieger sind, da hättest du gedacht, Leverkusen, Bayern wäre sonst, aber nicht der VfB. Ich würde gerne mal die Wettquote echt Sommer noch wissen da drauf.
Ja, übrigens, ich wollte mal das mit dem 2:0 für Deutschland.
Ah, ich wollte es gerade sagen.
Ah, sorry. genau, Jasmin, Ticketvergabe. Du warst nicht im Stadion. Warum nicht? Doofe Frage.
Weil ich mich beworben habe und keine Karten bekommen habe. Ja, ganz einfach. Ich hatte dann die Hoffnung, eben, dass man noch an Karten bekommt, hat dementsprechend dann auch meinen Flug nach oder von Nizza nach Berlin gebucht gehabt. Also stand bei mir jetzt nicht mehr zur Frage, dass ich hingehe. Ja, aber ich hatte dann irgendwie doch die Hoffnung, weil sonst bei allen anderen Spielen bist du ja doch noch irgendwie an Karten gekommen. Mhm. Im Nachhinein Relegationsspiel damals war dann super easy, an Karten zu bekommen, auch vor Ort noch. Aber irgendwann hat sich einfach rauskristallisiert, du kriegst keine, weil auch niemand irgendwelche Karten abgibt, weil jeder selber unter allen Umständen hingeht und seinen irgendeinen besten Kumpel gibt. DFB, da die paar Tickets, die es gab, genauso. Ja, und dann irgendwie doch frustrierend. Also es war doch cool, in Berlin zu sein. Ich war irgendwie froh, aber trotzdem ist es komisch, weil du dann irgendwo am Ende, ich war mal am Breitscheidplatz und dann uns halt Biergarten gesucht haben und da das Spiel auf dem Fernseher geschaut oder so groß wie du es hast. Aber die Stimmung trotzdem cool, es wäre was anderes, als wenn du es daheim geschaut hättest. Ja, aber es ist irgendwie doch, es nervt mich bis heute noch, was vielleicht ein bisschen einfach trübt, dass ich halt einfach in Berlin war, aber nicht im Stadion.
Ja, wir hatten das ja bei uns auch im Podcast schon diskutiert, warum der VfB dann das unter den Mitgliedern verlost hat und nicht unter den Dauerkarteninhabern. Da ist natürlich der Verweis auf, ja, die Dauerkarteninhaber hatten ja Vorkaufsrecht auf Champions League Heimspiele, ein bisschen fehl am Platz. Ich glaube, der Hintergrund ist einfach, dass du halt Dauerkarteninhaber endlich sind, die Zahl und Mitglieder nicht. Und du so lockst du die Leute halt in den Verein. Ganz einfach.
Ja, ich verstehe das auch genau. Also ich sag mal, allen hättest du es nicht recht machen können, weil sonst wäre andersrum das Gemecker groß geworden an sich. Ich will auch nicht in der Haut vom VfB gesteckt haben, aber es gibt halt einfach so ein paar Sachen, wie dass dann auf einmal jeder zwei Karten bekommen hat oder du dich auch noch, die Fanclubs eben auch noch ein großes Kontingent hatten und dann Leute da die zweifach Chance hatten, dass so viel, was waren es, 5.000 Karten an Sponsoren und Mitarbeiter, glaube ich, bis heute nicht. Also die Sponsoren sind ja auch nicht die VIP-Tickets, sondern sonst noch was, was in sicherlich irgendwelchen Verträgen auch standet und gegeben hat. Aber einfach die Kombination, was sich einfach da hochgeschaukelt hat, war das, was ich im Nachhinein schade finde. Und irgendjemand hätte sich immer beschwert aus irgendwelchen Gründen. Das Gleiche war das Geschrei war auch bei der Champions League, das heißt Heim- oder Auswärtstickets. Ja, aber ich sag mal, ich habe wenig Leute gehört, die, sag ich mal, glücklich über das Verfahren waren, selbst die im Stadion waren.
Ja, wobei, ich muss sagen, was mich am meisten wirklich aufregt, ist, dass von den 75.000 Karten, die da reingehen, nur 50.000 an die beiden Vereine gehen.
Ja.
Also das regt mich wirklich auf. 20.000 für Leute, die, denen das Spiel ehrlich gesagt nicht so viel bedeutet wie die Bielefelder oder uns.
Ja, die es einfach nutzen, weil es ein Event ist und nicht, weil, keine Ahnung, der Verein das Herz da verschickt. Wobei es gibt halt keine Lösung, was Vergabesystem angeht, die jedermann glücklich macht. Dass der VfB das nicht unter die Dauerkartenbesitzer auslöst, finde ich auch ganz okay, weil nicht jeder kann sich eine Dauerkarte leisten. Da wenn man jetzt bei dem Ding, wo dass du wieder Leute ausschließt, die einfach die finanziellen Mittel nicht haben, muss ich die noch kurz einwerfen. Deswegen fand ich das ganz gut, dass man das und zumindest unter die Mitgliedern macht und dass es auch die Fanclubs bekommen. fand ich einen guten Weg. Also es wird immer Gemecker geben, egal wie es macht.
Man hätte es ja aufteilen können. Man hätte einen Teil an die Mitglieder, Teil an die Dauerkarteinhaber und so
verloren. Ja, wenn du eine Dauerkarte hast, bist doch Mitglied insofern.
Nee, bist du eben nicht. Brauchst nicht. Du kriegst eine Vergünstigung, aber du brauchst für eine Dauerkarte kein Mitglied. Wenn du deine Dauerkarte von, keine Ahnung, Annotatio hast, musst du nicht Mitglied sein. Ja,
okay, gut, ich bin noch.
Als Fanclub musst du, oder da bist du automatisch Mitglied. Aber gerade auch bei Fanclubs ist es halt so, ich habe auch von Fanclubs mitbekommen, die nicht mehr wirklich aktiv sind, aber halt beim VfB noch, sag ich mal, geführt und dann eine Quote von Karten bekommen haben, wo du echt denkst, wow. Also ich weiß also das ist ja generell die Jahre, da gab es ja immer auch eine Quote. Ich weiß nicht, wie es genau inzwischen ist. Aber so, also es waren halt einfach verschiedene Komponenten oder du von Leuten mitbekommen hast, die im Stadion waren. Ich will jetzt nicht von Anfang guter oder schlechter Fan, wie auch immer, aber wo ich gedacht habe, okay, die Person ist jetzt im Stadion gewesen, aus unterschiedlichsten Gründen, wo du denkst, okay, und ich sitze im Biergarten so am Ende, das waren halt einfach, ja, man schaukelt sich dann auch hoch, man regt sich dann einfach auch alles auf, also das ist auch klar, aber ja.
Ich muss sagen, das war bei der Champions League auch so, bei Leuten, die dann irgendwie am Tag nach dem Gladbach Heimspiel, nach dem letzten Spieltag 23/24 dann Mitglied geworden sind, die dann die gleiche Chance auf eine Karte hatten, wie ich, der jetzt auf das 20 Jahre Mitgliedschaft dieses Jahr zugeht. Wo ich mir dann denke, okay, ja, ich war halt auch schon Mitglied, als wir scheiße waren. Aber gut. Gut, ja, ich glaube, wir können aber...
Da ist die Masse, ist, glaube ich, einfach zu groß, um das irgendwie fair am Ende zu verteilen und dann, ja, also ich glaube, und diese Thematik mit den Mitgliedern, die hast du ja seit vielen Jahren, dass der VfB da halt sehr gesteigerten Wert drauf liegt. Und dann muss er die Mitglieder natürlich auch in irgendeiner Form da berücksichtigen bei solchen Dingen. Ja. Die Bielefelder hatten es einfacher, da hat jeder Dauerkartenbesitzer ein Vorkaufsrecht bekommen. Aber das ist dann halt einfach der Größe geschuldet so ein bisschen. Ja.
Ja, darfst du ja auch nicht vergessen, dass eine große Mitgliedschaft auch ein großer Kundenstamm ist. Ja, gut. Klar. Ich würde sagen, wir schließen mal die Spiele ab. Es sei denn, euch fällt noch was zum Pokalfinale ein. Dann mögt ihr jetzt reden oder bis zum Ende dieser Aufnahme schweigen. Und wir blicken nochmal so ein bisschen auf die Zahlen dieser Saison, dieser Rückrunde. Der VfB ist am Ende Neunter geworden. Er hat das Saisonziel von 50 Punkten erreicht. 14 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlagen. 64-53 Tore. Liest sich erstmal gar nicht so schlecht. 50 Punkte, 64 Tore geschossen, aber ja, 53 Tore halt auch kassiert. In der Rückrundentabelle sind wir Zehnter, 6 Siege, 3 Unentschieden, 8 Niederlagen, 32, immer noch ein positives Torverhältnis, interessanterweise 32-27 Toren. Wenn du halt dreimal von den 6 Siegen dreimal 4-0 gewinnst und die Niederlagen relativ knapp sind, dann kommt halt auch sowas zustande. Nur 23 Heimpunkte haben wir geholt, damit haben wir nur einen Punkt besser in der Saison als in den beiden Spielzeiten, wo wir gegen Abstieg gekämpft haben, 22-23. Und dennoch war es immer noch die viertbeste Rückrunde der letzten 10 Jahre. Also sehr, also einerseits haben wir echt zu Hause viele Punkte liegen lassen, nachdem wir ein Jahr lang ungeschlagen waren im Neckarstadion, haben ja einfach viel liegen lassen, haben trotzdem immer noch relativ gut am Ende gespielt, wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, wobei natürlich auch die Messlatte da nicht besonders hoch liegt. Und dann hast du halt diesen Negativrekord mit 6 Heimniederlagen in Folge, viele rote Karten auch. Ja, Jasmin, wie fällt dein Gesamtsaisonfazit aus, dein sportliches, wenn du alles mit einbeziehst, Pokal, Champions League und Bundesliga?
Es ist hin und her gerissen, würde ich sagen. Wenn du die Saison dir so anschaust, jetzt mal wirklich die Saison davor ausgeklammert, würde ich sagen, okay, hätten wir uns damals danach gesehen, so eine Saison zu haben, weit oben mitzuspielen und dann am Ende noch Pokal zu gewinnen. Nach der letzten Saison ist es halt, man war einfach extremst verwöhnt. So eine Saison werden wir nicht mehr, glaube ich, in naher Zukunft so miterleben. Deswegen, was mich am einfachsten oder am meisten einfach nervt und ärgert, sind einfach diese wirklich Niederlagenserien oder diese Hoch und Tiefs in der Rückrunde. Aber im Ganzen gesagt, okay, davon mal ausgenommen, da gehen wir im zweiten Teil noch drauf ein, einfach mit dem Kader und auch den Ausgaben vor der Saison, die man gemacht hat, die halt vielleicht nicht unbedingt den 9. Platz entsprechen. Mhm. Ja, aber ich sag mal, eine so entspannte Saison, um Martin zu zitieren, wollte er eigentlich immer haben. In den letzten Jahren hat er jetzt bekommen und damals wären wir super froh drüber gewesen.
Ja, ja, du hast es ja gerade schon angesprochen, diese ganzen Niederlagen oder diese unglücklichen Spiele. Der Bodo Weißenborn hat uns auch eine Frage geschickt bei Blue Sky. Wie ist es zu erklären, dass ausgerechnet viele Heimspiele kurz vor Schluss gegen uns gekippt sind? Mainz, Wolfsburg, Heidenheim, Bremen, Gladbach, Leverkusen. Und auswärts ging das, hat man das eher noch geschafft. Jens, hast du eine Erklärung, hast du eine Antwort auf die Frage von Bodo? Weil es ging auch so ein bisschen rein, fällt ja auch so ein bisschen, spielt ja auch so ein bisschen ins Saisonfazit rein. Ja, hast du eine Erklärung dafür und wie fällt dein Saisonfazit aus?
Also die hundertprozentige Erklärung leider nicht. Ich glaube, es hat irgendwie in vielen Spielen dann schon mit so ein bisschen fehlender Spannung irgendwie zu tun gehabt. Also wenn ich gerade auch so zu Saisonbeginn mal an das Mainz-Spiel denke oder auch an Wolfsburg, wo du spät in Führung gehst und dann ein paar Sekunden oder Minuten später dann zwei Tore kassierst, relativ unnötig, oder auch das Bremen-Spiel oder das Heidenheim-Spiel, wo du dann auch ganz spät die Spiele verlierst und auch Leverkusen. Irgendwie war es so diese letzte Spannung, die du gerade zum Beispiel im Pokal-Halbfinale gegen Leipzig hattest. Wenn du die öfter in den Heimspielen an den Tag gelegt hättest, dann wäre das, glaube ich, in der Form nicht passiert, weil, wie du es auch vorher gesagt hast, in dem Spiel haben wir so wahnsinnig dagegen gehalten. Und das hat in der Bundesliga ab und an gefehlt. Mhm. Und ja, Saisonfazit, eigentlich kannst du die Saison so ein bisschen reduzieren auf, ich sag mal, 3 Heimspiele, wenn du gegen Prag zu Hause gewinnst. Und dann noch von diesen 6 Niederlagen in der Rückrunde 2 Heimspiele gewinnst, dann wirst du nämlich in der Champions League, in der Ligaphase, landest du auf einem Platz, wo du in die Playoffs kommst, wirst in der Bundesliga 5. vor Freiburg und gewinnst den Pokal. Und dann wird man wahrscheinlich von der zweiten perfekten Saison nach der Vizemeisterschaft sprechen. Von daher war dieser Abstand zu einer richtig guten Saison, der war eigentlich so gering, dass es schon fast skurril ist, meiner Meinung nach. Also ja, es waren eigentlich, wie gesagt, 3 bis 4 Heimspiele, die du hättest gewinnen müssen, dann wärst du in der Bundesliga ganz oben gewesen und in der Champions League weitergekommen und hättest dazu, wenn es dann auch so gekommen wäre, den Pokal gewonnen. Und dann wüsste ich nicht, was man sich mehr wünschen soll.
Ja, und ich glaube, du hast nicht geschafft, mal in so einen Flow zu kommen, weil du hast, wenn du die rein vom Tabellenvergleich anguckst, hast du 23 Punkte weniger geholt als in der Vorsaison. Ja, die 73 Punkte sind auch kein Maßstab, aber nur so das Unterschied. Hast 14 Tore mehr kassiert, genau, hast 9 Spiele weniger gewonnen, hast dafür wesentlich mehr verloren und noch mehr unentschieden gespielt. Aber das waren, glaube ich, so Knackpunkte, wo du einfach sagst, okay, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, dann hätten wir vielleicht wieder in den Flow gekommen, aber du verlierst das halt wieder und verlierst es wieder und verlierst es wieder und verlierst es wieder. Und wir kommen ja gleich auch noch auf den Kader. Andreas, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ich hoffe, das ist dann auch so, das war so ein bisschen so eine Übergangssaison. Das Problem war ja bei uns immer, wir hatten dann nach guten Saisons keine Übergangssaison, sondern das war dann wieder, dann ging es direkt eigentlich wieder bergab und wir sind nie wieder auf dieses Level gekommen, das wir in unserer guten Saison hatten, quasi nach jeder Meisterschaft. Hast du auch das Gefühl, dass das ich fange nochmal an, ich habe aber momentan ein besseres Gefühl als nach den letzten Malen, wo der VfB irgendwie sehr erfolgreich war. Wie geht's dir und wie fällt dein Saisonfazit aus? Was war das für dich für eine Saison?
Ja, also historisch auf jeden Fall wegen dem Pokalsieg, aber auch Bundesliga war das nochmal versöhnlich, der Abschluss. Ich denke, meine Befürchtung, dass wieder vielleicht der Abschluss nach ganz unten kommt, hat sich jetzt nicht bewahrheitet. Klar, 9. Platz ist jetzt auch nicht so gut, wenn man vielleicht sieht, wo wir herkommen, also von letzter Saison. Ich denke, wenn es andersrum wäre, hätten wir eine schlechte Hinrunde gespielt und dann Platz 4 auf der Rückrundentabelle. Also wenn man das so sieht, wenn wir die beiden Runden tauschen, dann hätte ich ein sehr gutes Gefühl, weil ich denke, hey, die haben sich nochmal in den Griff bekommen, anfangs war es noch schwer. Wenn ich aber auch gucke, dass wir auch in der Rückrunde, was Expected Goals angeht, Expected Points angeht, immer noch Top 4, Top 5 sind und sieht, wo wir am Ende waren, dann denke ich, dass wir da doch hätten mehr holen können und vielleicht direkt in die in die Europa League qualifizieren können. Mhm. Also ich denke, ich würde die Saison unter hätte mehr sein können, aber war ganz okay. Also 3-0 ja. ist meine Note am Ende. Ja, Bundesliga also, jetzt, Bundesliga, nicht Pokal mit der gerechnet.
Also man ist ja am Ende dann trotzdem nach Europa gekommen.
Ja.
Wir hatten, ich weiß nicht, wer von euch gesagt hatte, du hast aber natürlich, also auch wenn du Geld eingenommen hast, hast du auch sehr viel Geld investiert und eigentlich ja. hättest du Platz 9 auch günstiger haben können. Wir kommen ja gleich noch auf den Kader, deswegen will ich ja nicht zu viel vorgreifen. Ja, also am Ende bin ich glücklich, dass wir Europa spielen, aber wir kommen gleich noch, glaube ich, im zweiten Teil beim Prostring Talk drauf, was nächste Saison besser werden muss und vielleicht auch in Bezug auf den Kader, aber ich möchte nicht zu viel vorgreifen. Was gab es sonst noch für Themen in diesem Halbjahr? Es gab die Mitgliederversammlung im März, da war eigentlich alles wenig überrascht. Das Überraschendste war, glaube ich, die Verlängerung von Sebastian Hoeneß, die da bekannt gegeben wurde. Dietmar Allgeier und Andreas Krupp wurden wiedergewählt, Stefan Jung wurde neu gewählt ins Präsidium. Die Versammlung war relativ kurz. Wollt ihr noch irgendwas zur Mitgliederversammlung sagen im März?
Ich glaube, das war eine der unaufregenderen Mitgliederversammlungen in der jüngeren Vergangenheit.
Ja, das auf jeden Fall. Ansonsten vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf die anderen VfB-Mannschaften. Da können wir jetzt nicht, haben wir jetzt nicht die ausführlichen Zeit drauf zu blicken, die Zeit ausführlich drauf zu blicken. Die Frauen holen erneutes Double, steigen in die zweite Bundesliga auf und holen auch den WV-Pokal, das heißt, sie spielen nächste Saison dann zweitklassig und im DFB-Pokal. Die zweite Mannschaft schafft am Ende noch den Klassenhalt vor Dortmund 2 und Dortmund 2 ist dann statt uns abgestiegen. Auch das relativ erfolgreich und die U19 und die U17 kommen zwar in die Meisterschaftsendrunden, verpassen aber auch die Meisterschaft. Die U19 hat auch den WV-Pokal verpasst. Alles in allem muss man aber sagen, von den Nachwuchsmannschaften, also gerade die Frauen und die zweite Mannschaft finde ich halt, die zweite Herrenmannschaft finde ich halt wichtig, dass die Frauen halt aufgestiegen sind, weil mit der Mannschaft muss man eher aufsteigen und dass der VfB 2 da in der dritten Liga geblieben ist, ist glaube ich auch wichtig, die U19 und die U17, ja, das ist dann halt.
Und die U19 auch noch in der Champions League so weit gekommen ist, Youth League. Das war ja auch sehr überraschend und sehr gut gespielt von denen gewesen.
Ja, das stimmt. Ja, genau, Youth League möchte ich nicht außer Acht lassen, das war gut. Das war auch eine schöne Erfahrung und gleichzeitig bin ich bei U19 und U17 jetzt, also da kommt halt, die spielen halt nächstes Jahr wieder in den gleichen Liga und kommt ein neuer Jahrgang. Finde ich es nicht so dramatisch, wenn die eine Meisterschaft verpassen. Da geht es mir eher darum, dass da wichtige Spieler nach oben kommen.
Ja, ich denke, das ist ein guter Punkt. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Das ist so den Punkt, den ich da sehe, dass wir können dritte Liga spielen, wir können U19 Meister werden, Youth League gewinnen, schieß mich tot, aber wenn da am Ende nichts hochkommt, dann war das umsonst. Wir geben umsonst das ganze Geld aus dafür. Weil wie viele Jungs im DFB-Pokalfinale wurden vom VfB ausgebildet?
Ja.
Ja, und wenn das, dann kannst du noch so in der dritten Liga spielen, Youth League spielen. Wenn am Ende die trotzdem am Ende zu, keine Ahnung, SGV Freiberg oder zu Elversberg wechseln, ablösefrei und dort maximal Rotationsspiele sind, dann war das auch für die Cuts. Ja. Alles ein anderes Thema.
Ja, gut. Ich glaube, wenn ihr nicht noch was zu den anderen Mannschaften oder zur Mitgliederversammlung loswerden wollt, machen wir den Deckel drauf auf die Chronologie dieser Saison, dieser Rückrunde. Der VfB ist weiterhin DFB-Pokalsieger, wollte ich nochmal festhalten an der Stelle. Und auf jeden Fall danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs Hören dieser ersten Folge oder wenn ihr das gehört habt, den anderen Teil schon vorher gehört habt, unseres Saisonrückblicks. Genau, weiter geht es in Teil 2 beim Brustring-Talk. Das heißt, ihr müsst es einmal im Podcatcher bei Folgen euch hintereinander ziehen, dann könnt ihr es nahtlos hören. Da geht es um den Kader und den Ausblick jetzt auf die Sommerpause. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und wir hören uns dann gleich in der nächsten, im zweiten Teil. Ciao.
Ciao.